Vater im Himmel, danke, dass du durch dein Wort redest und ich bitte dich, dass es jetzt passiert, dass wir unsere Herzen und Ohren öffnen für dein Reden. Bitte gebrauche du meine Worte, um Menschen zu verändern, um mich zu verändern, ja, und wirke du das Gute. Amen. Ein junges Paar, frisch verheiratet, kehrt aus den Flitterwochen zurück. Ja, also könnt ihr mir folgen, soweit. Die Situation, sie beziehen ihre Wohnung, sie haben sie liebevoll gemeinsam eingerichtet, ja, vor dem Urlaub nicht alles geschafft. Die letzten Umzugskartons werden gerade ausgepackt, ja, jeder bringt so seine persönlichen Habseligkeiten noch mit. Und jetzt stell dir vor, du wärst einer der beiden, okay? Also wir brauchen ein bisschen Vorstellungskraft jetzt. Stell dir vor, du wärst einer von diesen beiden und am Abend betrittst du das Schlafzimmer und entdeckst auf dem Nachttisch deines Partners drei Fotos. Ja? Und zwar die Fotos der verflossenen Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden, die dort liebevoll aufgestellt sind. Darauf angesprochen sagt dein Partner nur, naja, also die Menschen sind Teil meines Lebens, das musst du einfach akzeptieren und verstehen. Und die gehören nun mal dazu, und dabei bleibt's. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ja, vielleicht ist das noch nicht genug. Lasst mich es noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Halte das bitte aus. Ja, der Partner sagt noch, übrigens, nächstes Wochenende, da habe ich vergessen dir zu sagen, ich habe da schon was vor. Ich habe es ausgeplant. Ich mache einen Kurzurlaub mit meiner Ex-Freundin, ja, oder meinem Ex-Freund, wie in guten alten Zeiten. Und ich weiß nicht, ob du fähig bist, dich reinzuversetzen, die einen vielleicht mehr als die anderen. Ich glaube, wenn du nur halbwegs normal tickst, dann kommt ein Gedanke in dir hoch, ja, da regt sich was in dir, wenn du noch nicht total zeitgeistverseucht bist und sagst, ist doch okay, ja, es regt sich in dir sowas wie Eifersucht. Ich hoffe, dass sich sowas regen würde und die logische Konsequenz wäre da, dass du zu deinem Partner sowas sagst wie, in einer Minute sind entweder die Fotos weg oder du. Ja, das wäre die logische Konsequenz. Und wusstest du, dass auch Gott eifersüchtig ist? Wusstest du, dass diese Einstellung, ja, diese Haltung, diese Regung in dir genauso auf Gott zutrifft? Ich lese aus 2. Mose 34, dort steht, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und genau das, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, musste das Volk Israel erfahren. Und damit begrüße ich euch zur Predigtreihe zum Thema Malachi. Es ist heute die letzte Predigt. Ja, Malachi, drei Kapitel, drei Predigten. Und zur kurzen Wiederholung, falls du die ersten Teile nicht mitgekriegt hast, Malachi ist im Alten Testament ein Prophet, der letzte Prophet, den Gott zu seinem Volk schickt, ca. 430 vor Christus. Und er redet nochmal eindringlich zu dem Volk. Was war passiert? Das Volk, schauen wir mal. Ich habe wahrscheinlich falsch rumgeschalten. Das Volk hatte eine Katastrophe erlebt. Sie hatten eine Niederlage erlebt, weil sie sich von Gott abgekehrt hatten. Sie waren Gott untreu geworden. Genau das war passiert. Sie hatten sich anbetend vor anderen Göttern niedergeworfen und Gott hat sie weggeschickt. Es kamen die Babylonier, die Perser, die Assyrer. Sie eroberten, versklavten und nahmen das Volk mit ins Exil. Und ein Eindruck blieb beim Volk, er hat uns verlassen. Gott hat uns verlassen. Aber Gott war gnädig. Er schenkte einen Neuanfang und nach 70 Jahren durfte das Volk schließlich zurück. Sie durften zurück durch Gottes Gnade in ihr Land. Und sie fingen an, das Land wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen, der zerstört wurde. Es gab neue Hoffnung, ja, neuer Hoffnungsschimmer. Gott ist wieder bei uns. Er hat sich uns wieder zugewendet. Und so eine Begeisterung machte sich breit. Ja. Die Menschen waren begeistert davon, dass Gott wieder da ist. Doch diese Begeisterung, die hielt leider nicht sehr lang an. Ein paar Jahre später, ein paar Jahrzehnte später, machte sich Missmut breit. Ja, das Volk war enttäuscht von Gott. Die Euphorie hatte nicht lang angehalten. Ja, die Begeisterung blieb nicht lang. Und schließlich musste Gott Malachi zu dem Volk schicken und das Volk hinterfragen. Er fragte sie, wo ist euer eure Begeisterung? Wo ist euer Glaube hin? Gott sagte zum Volk, ich habe euch geliebt, ich habe euch geliebt, ich habe euch zurückgebracht. Doch das Volk antwortete, Gott, wo hast du uns geliebt? Wo ist denn deine Liebe? Wo ist deine Liebe, bitteschön? Wir sehen nur das. Wir sehen Dürre, wir sehen eine Heuschreckenplage bei uns im Land, schlechte Ernten, Gefahr von außen. Unseren Feinden geht es gut. Wir haben uns in der ersten Predigt, das da, wo das A davor steht, angeschaut, dass das Volk ein ganz falsches Gottesbild hatte. Ihr Bild war ganz falsch. Sie haben gesagt, wenn Gott uns wirklich liebt, dann muss es uns besser gehen. Und sie haben gesagt, wenn Gott uns wirklich liebt, muss es unseren Feinden schlechter gehen. Und Malachi zeigt dem Volk eine Sache. Er zeigt ihnen, dass für euch dieses falsche Gottesbild dazu geführt hat, dass ihr keinen Gott habt oder dass ihr ein Bild von Gott habt. Er ist nicht euer Gott, sondern er ist euer Diener geworden. Ihr wollt das Gute von Gott haben, ihr wollt seinen Segen haben, aber ihr seid nicht wirklich interessiert an ihm. Dementsprechend lahm ist euer Gottesdienst. Wir sehen das im zweiten Punkt. Das führte zu einem halbherzigen Gottesdienst. Ja, wir sehen, dass das Buch Malachi ist so künstlerisch aufgebaut, immer am Anfang und am Ende dasselbe. Punkt B war die zweite Predigt. Das Volk war lahm geworden, halbherzig in ihrem Gottesdienst. Wenn du ein falsches Gottesbild hast, wird dein Dienst für Gott, das, was du ihm gibst, halbherzig. Warum soll ich das Beste für einen Gott geben, der sich nicht für mich interessiert? Und das war beim Volk passiert. Ja, ich hatte das gesagt, der Schrott für Gott und nicht mehr das, was ihm wirklich gehört. Und dann haben sie aber auch noch erwartet, dass Gott sie segnet. Sie haben Gott so ein Stück wie einen Wunschautomaten gesehen. Also du packst so ein Stück fromme Haltung rein, ja, frommer Gottesdienst und erwartest davon dann Reichtum, Macht, Sicherheit. Aber so funktioniert das nicht. Und Malachi zeigt es dem Volk auf und sagt, euer Egoismus ist am Ende euer Gott. Ihr erwartet von Gott ganz viel, aber ihr erwartet es nur für euch. Ihr dient ihm nicht wirklich, weil er euer König ist, weil er euer Herr ist, weil er euch liebt, sondern weil ihr was aus ihm rausquetschen wollt. Und Gott sagt in Malachi, mich widert dieses Verhalten einfach nur an. Ja? Mich widern eure Gottesdienste an. Ich verachte eure Gottesdienste. Es sind leere Worte, halbherzige Gottesdienste und ich will sie nicht. Es wäre besser, wenn eure Kirchen und eure Gemeinden zubleiben, wenn sie geschlossen sind, als wenn irgendeine stumpfsinnige Handlung dort abgezogen wird, was sie gar nicht so meint. Gott sagt in Malachi, besser, du bist kalt und weit weg von Gott und du weißt das, als dass du lauwarm bist und denkst, du tust Gott einen Gefallen. Aber am Ende sagt er zu dir, ich spucke deinen Gottesdienst, ich spucke dich aus, ja, weil du lau bist, weil du nicht wirklich für mich brennst, sondern nur denkst, du musst irgendwas bringen, um dir meinen Segen zu erarbeiten. Und genau das war der Glauben der Menschen, des Volk Israels zu Malachis Zeiten. Sie haben ihm eine Frömmigkeit vorgespielt, aber innerlich war ihr Herz weit weg von ihm. Und der Segen, sagt Malachi, kommt dann, wenn ihr ein was tut, wenn ihr umkehrt. Er sagt zu ihnen, kehrt um, tut Buße, ja, tut das, was Gott von euch will, tut das Richtige, dann kann Gott euch den Segen geben. Wenn es nicht um religiöse Pflichterfüllung geht, sondern um Beziehung. Wenn ihr wirklich euer ganzes Herz abkehrt von dem, was falsch ist und zu Gott hinwendet. Wenn ihr erkennt, Gott will euer ganzes Herz haben, euer ganzes Leben, nicht nur eine fromme Handlung, dann kann das passieren. Das Volk hat sich an falsche Dinge gehängt und es gibt einen Teil, den habe ich übersprungen. Wir kommen heute zum zentralen Thema. Ja, Malachi geht weiter im Kapitel 2 und 3, gibt er nochmal Kritik direkt an die Priester, also an die Leitenden in der Gemeinde. Ihr könnt es euch zu Hause durchlesen. Ja, das ist vielleicht so der Appetitmacher für das Buch Malachi. Ich habe euch nicht alles vorgelesen. Er kritisiert die Priester und dann kommt er zum zentralen Thema. Und das schauen wir uns heute an. Wer eine Bibel hat, kann die gerne aufschlagen. Wer keine hat, ich sehe, es liegen keine auf den Tischen heute aus. Ja, deshalb immer eigene Bibeln mitbringen. Wer ganz dringend noch eine will, der kann sich gern hinten an dem Wagen eine holen oder geben lassen. Ja, meldet euch einfach. Ich denke, ihr bekommt da noch eine. Wir lesen im Malachi das Thema für heute, Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Und ja, wenn jemand noch eine Bibel will. Dort schreibt Malachi. Malachi befindet sich am Ende des Alten Testaments vor dem Neuen Testament. Also wenn ihr kennt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das findet im hinteren Drittel, dann müsst ihr einfach ein klein wenig vorblättern. Malachi 2, Vers 10. Dort sagt Malachi zum Volk: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist in Israel und Jerusalem verübt worden. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt. Und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn, den Herrschern, eine Opfergabe darbringt. Nochmal den letzten Vers. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt, und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn, der Herrschern, eine Opfergabe darbringt. Soweit erstmal. Wir gehen Stück für Stück diesen Text durch. Haben wir nicht alle einen Vater, sagt Malachi? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir dann treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Der Prophet erinnert sein Volk daran, an die gemeinsame Abstammung. Er sagt, wir haben alle einen Vater, wir haben alle einen Gott. Wir sind ein gemeinsames Volk. Wir gehören zusammen. Denkt daran, wir haben einen Bund mit Gott geschlossen. Damals, das war einzigartig, am Berg Sinai. Gott hat uns rausgeholt aus der Sklaverei. Gott hat, ist uns direkt begegnet. Er hat uns seine Gebote gegeben. Er hat gesagt, er will uns zu einem einzigartigen Volk machen. Zu einem heiligen Volk, was so leben kann, wie er es will. Und wir haben das bekräftigt. Ja, vielleicht kennt ihr die Szene aus dem zweiten Buch Mose. Das ist eindrücklich. Das Volk steht dort an dem Berg. Gott ist auf dem Berg. Donner, ja, Blitze überall, dunkle Wolken. Das Volk hat Angst und trotzdem ist es begeistert. Gott spricht zu dem Volk und sagt, das sind meine Gebote. Der Eugen predigt gerade darüber, die 10 Gebote. Möchtet ihr diese Gebote annehmen? Möchtet ihr mein Volk sein? Und das Volk sagt, ja, wir wollen nach all dem handeln, was du uns gegeben hast. Du bist unser Gott, wir sind dein Volk. Malachi muss sagen, doch wir entweihen diesen Bund. Wie? Wie entweihen die den? Indem wir treulos aneinander handeln. 2 Dinge finde ich interessant, sehr interessant und wichtig in diesem Text. Erstens, Malachi nimmt sich selbst mit rein. Er sagt, wir handeln treulos. Er sagt nicht, warum handelt ihr treulos? Ihr brecht den Bund, ihr zerstört ihn. Die Beziehung, die wir zu Gott haben, er sagt, wir sind treulos. Er identifiziert sich mit dem Volk und er gehört dazu. Und er zeigt klar auf, und es gilt auch für heute, dass wenn in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, die Gott liebt, Schuld geduldet wird, wenn Schuld in der Gemeinde geduldet wird, dann wird sie irgendwann die ganze Gemeinde durchsetzen und jeder wird irgendwann schuldig. Irgendwann kann sich keiner mehr entziehen. Er ist direkt am Ende schuldig geworden, entweder weil er mitgemacht hat oder weil er nicht aktiv dagegen was unternommen hat. Ein ganzes Volk kann vor Gott schuldig werden durch so eine Sünde, wie damals passiert ist. Und ich frage mich manchmal, wenn ich dieses Prinzip verstehe, wie lang wird Gott uns noch gnädig sein? Wie lang wird er unserem Land und unseren deutschen Gemeinden und Kirchen, wie lange wird er uns noch dulden? Wir sind Teil dieses Landes, wir sind Teil dieser Gemeinden und wir machen uns vor Gott schuldig durch vielerlei Dinge. Und das macht mich traurig und gleichzeitig beschämt es mich, weil ich selbst so wenig dagegen unternehme, weil ich selbst oft zu untreu bin. Und ich denke, es ist wieder an der Zeit für uns, dass wir lernen, vor Gott auf die Knie zu gehen, wie das der Prophet Daniel gemacht hat. Ja, Daniel, der in der Ferne, obwohl er gar nicht dazugehört hat zu denen, die schuldig waren, der in der Ferne auf die Knie geht und für sein Volk einsteht und der für Gott um Vergebung bittet für sie. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist in diesem ersten Vers, Malachi sagt, warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Das Volk entweiht den Bund mit Gott, indem sie treulos gegen ihren Mitmenschen handeln. geht das Volk entweiht den Bund zu Gott, indem sie treulos zum Mitmenschen handeln. Und daran zeigt sich ein Prinzip, dass daran, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir mit unseren Geschwistern, unseren Brüdern und Schwestern im Glauben umgehen, das spiegelt unsere Beziehung zu Gott wider. Und wenn wir schuldig werden aneinander, werden wir schuldig an Gott. Ja, du kannst das nicht loslösen voneinander. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Also schau, dass du nicht in diese Falle tappst, wie das Volk Israel. Sie geben durch ihre Opfer zwar vor, dass sie eine gute Beziehung zu Gott haben, aber sie handeln treulos aneinander. Ja, sie gehen untreu miteinander um. Wer weiß, was da alles für Dinge zwischen den Menschen gelaufen sind. Es wird nicht genau beschrieben, aber sie zeigen, sie handeln untreu an Gott dadurch und brechen diesen Bund, den Gott ihnen gegeben hat. Malachi geht weiter und beschreibt, wie diese Untreue in einem Detail aussah. Er sagt, Juda hat treulos gehandelt. Ein Gräuel ist in Israel und Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Malachi bringt hier einen ganz, ganz schweren Vorwurf gegen das Volk. Also wir merken das vielleicht nicht beim Lesen, aber er sagt, ihr habt das Heiligtum entweiht. Gottes heiligen Tempel, der heiligste Ort für die Juden. Ihr habt ihn beschmutzt, ihr habt die Wohnung Gottes besudelt. Wie? Ihr habt ausländische Frauen geheiratet. Gott hatte, ja, also uns vielleicht fremd, und es wird uns auch nie passieren, ja, dass ein Jude eine kanaanitische Frau heiratet, ist ziemlich sicher, dass es dir nicht passiert. Aber Gott hatte in seinem Gesetz das Volk ausdrücklich gewarnt davor, sich mit Frauen oder Männern halt aus dem Nachbarvolk einzulassen. Er wusste nämlich um die Gefahr, die damit kam. Ich lese eine Textpassage aus dem 5. Buch Mose 7, Vers 2, wer mitlesen will. 5. Mose 7, 2, da schreibt Mose, schließt keine Verträge mit den Völkern, schont sie nicht. Heiratet nicht in ihre Familien ein. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann aber würde sich der Zorn des Herrn gegen euch richten und euch schnell vernichten. Reißt stattdessen ihre Altäre ein und zertrümmert die heiligen Säulen. Schlagt ihre Aschera-Pfähle in Stücke und verbrennt ihre Götzenbilder. Denn ihr seid ein heiliges Volk dem Herrn, eurem Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, euren Gott. Der Text macht klar, das Volk sollte ein heiliges Volk sein, ein Volk, was zu Gott passt, ohne Schuld, was Gottes Maßstäbe einhält. Ein Volk auch, woran alle, die ganze Welt, also auch die Nachbarvölker erkennen, wie sich Gott ein Leben mit ihm vorstellt. Ein Volk, dessen Leben gelingt, wo die anderen sehen, so wollen wir auch leben. In den Mosebüchern steht ganz oft, auf dass sie erkennen, dass ich der Herr bin. Das sollte passieren und deshalb sollten sie sich abheben von den anderen, sollten nicht so sein wie die Nachbarvölker, sollten nicht an ihren dämonischen Praktiken teilnehmen. Und es waren schlimme Dinge, die dort passiert sind. Mose schreibt auch davon, das, was Gott ein Gräuel nennt, das war Wahrsagerei, Beschwörung, Bannsprecher, Totenbeschwörer, Kindsopfer. Jeder, der sowas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Und das war Gang und Gäbe bei den Nachbarvölkern. Das war, was dort passierte. Und das war, was Gott verständlich von dem Volk fordert, dass sie sich nicht anpassen und nicht diese Praktiken übernehmen. Aber Israel erlag immer wieder dieser Versuchung. Wir sehen das im ganzen Alten Testament eigentlich, dass sie immer wieder auf die Nachbarvölker schauen und sagen, es ist schon toll. Ja, es ist schon schön, so seinen Gott zu sehen, so eine Götzenstatue zu haben, etwas Richtiges opfern zu können und den Gott wirklich anfassen zu können auch. Und das wollten sie auch. Und sie verübten deshalb genau die Dinge, wofür Gott die anderen Völker gerichtet hatte, wofür Gott die anderen Völker vertrieben hatte. Und wir erkennen, das Einfallstor für die Israeliten war immer wieder ihre Lust. Die Männer wollten gern die Töchter der anderen Völker heiraten. Ja, also stell dir das vor, die gingen so durch die Straßen, die lebten ja teilweise auch mit den Kanaanitern zusammen und sahen so, die Kanaaniterin, die sieht ja wirklich nett aus, ja, sehr, sehr, sehr nett. Und dann, ja, hat man geheiratet, dann hat die Frau ihren Götzenkult natürlich mitgebracht, ja. Dann hat der Mann vielleicht gesagt, okay, ja, das darfst du machen. Später kam er selber dazu. Sein Ziel war vielleicht eigentlich, seinem Gott zu folgen, ja, den Gott, der ihn aus Ägypten rausgeführt hatte, der auch in den Geboten gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber die Frau sagt vielleicht, okay, aber ich diene halt Aschera oder Baal. Und dann kamen die Kinder, ja, wurden großgezogen und dann stellte sich die Frage, wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Ja, wir leben ihnen vielleicht beide Religionen vor, es kann sich selbst entscheiden dann, ist ja beides okay? Und wir sehen, dass wer sowas duldet, wer sich auf sowas einlässt, damals und heute, der hat es nicht leicht. Streit und Uneinigkeit und am Ende Abfall vom eigenen Glauben, wo man nie gedacht hätte, dass das passieren kann, ist vorprogrammiert. Und dennoch, auch wenn die Leute das vielleicht wussten, ja, auch wenn sie das vielleicht geahnt haben, haben sie sich von ihrer Lust leiten lassen. Und das Problem war so groß, dass es die ganze Bevölkerung durchzog. Ja, von den einfachen Menschen bis zum Hohepriester gab es diese Vermischung der Ehen, ja, wo Juden die Kanaaniterinnen geheiratet haben und umgekehrt. Und selbst der unglaublich weise König Salomo war davon nicht geschützt. Wir lesen in der Bibel, obwohl er früher gedacht hat, vielleicht, das passiert mir nicht, ja, Gott hat mir Weisheit gegeben zur Unterscheidung, ich diene ihm, aber politisch kann ich doch diese Frauen heiraten. Am Ende steht über ihn, es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidoniter, und dem Milkom, dem Scheusal der Amoriter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Gottes Gebote zur Wahl des Ehepartners waren eben doch nicht egal. Ja, sie waren doch sehr, sehr wichtig. Sie waren sinnvoll und gut. Und Gott, der lässt nicht mit sich spaßen an dieser Stelle. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein Gott, der Eifersucht hat und es nicht duldet, wenn seine Kinder, wenn sein Volk andere Götzen haben und anderen Göttern die Ehre geben, die nur ihm gehört. Und deshalb meint er es todernst damit und er schreibt und er lässt ihn durch Malachi sagen, dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs. Selbst wenn ihr ihm eine Opfergabe darbringt. Die Opfer waren an der Stelle egal. Ja? Es ging um die Einstellung und um wirkliche Buße. Und zweitens tut ihr dies, ich lese weiter, Vers 13. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Das Volk, die merken das ganz genau. Da ist irgendwas zwischen uns und Gott. Die Beziehung ist gestört. Er hält seinen Segen zurück. Wir merken das. Ja, der spätere Text sagt uns, es gab Ernteausfälle, Heuschreckenplagen. Und was tun sie? Kehren sie um? Nein, sie klagen. Sie klagen Gott ihr Unglück. Sie klagen und kommen heulen vor Gott. Ja, ihr Weinen und Heulen kommt vor Gott. Aber es sind keine Tränen der Buße. Es sind keine Tränen der Buße und der Umkehr. Es sind Tränen über das eigene Unglück. Und ihr untreues Herz, wir merken das, das dreht sich immer noch um ihr eigenes Wohlergehen. Und ich habe mich gefragt, vielleicht sind wir manchmal in ähnlichen Situationen, dass wir merken, Dinge laufen nicht, wie sie laufen sollen in unserem Leben. Irgendwas ist gestört in der Beziehung zu mir, von mir zu Gott. Irgendwas passt nicht. Und ich glaube, viel zu oft klagen wir nur über die Umstände. Viel zu oft klagen wir über die schwierigen Situationen und viel zu selten klagen wir über unser sündiges Herz. Über unser sündiges Herz. Wir jammern Gott die Ohren voll und wollen, dass er die Umstände ändert, aber erkennen nicht, dass er uns vielleicht auf unsere eigene Schuld hinweisen will. Dass er uns vielleicht hinweisen will, dass da ein ganz großes Ding zu klären ist, dass wir wirkliche Umkehr brauchen. Gott will keine geheuchelten Tränen, das habe ich am Anfang schon gesagt. Was Gott will, und David bringt es auf den Punkt, er sagt, ein zerbrochenes Herz, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das, was wir wirklich brauchen und was wirkliche Umkehr ist, ist echte Umkehr. Echte Umkehr hat immer was mit Wollen und Handeln zu tun. Ja, ich möchte wirklich anders werden und ich tue was dafür. Und ob das das Volk macht, das beschreiben uns die letzten drei Verse. Das Volk fragt, ja, also die Situation war, sie merken, da stimmt irgendwas nicht. Ja, sie heulen und weinen vor Gott, aber Malachi sagt, Gott wird euch nicht hören. Und das Volk fragt, weswegen? Weswegen, Gott, hörst du uns denn nicht? Und jetzt ist Malachi knallhart. Und jetzt kommt das zentrale Thema des ganzen Buches. Er sagt, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und er hat er sie nicht zu einem mit dir gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine, was will das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Nachdem Malachi das Volk stark zurechtgewiesen hatte, ja, gesagt hat, es geht nicht, dass ihr euch verheiratet mit diesen ausländischen Frauen. Ihr werdet abdriften von Gott, ihr werdet Götzendiener. Bringt er den zweiten Hammer und er sagt, ihr habt Treulosigkeit zur eigenen Frau. Er zeigt und es zeigt sich, dass die Juden viel schlimmer im Schlamassel drin staken als angenommen. Und sie merkten das nicht mal. Sie fragen, weswegen? Wo ist das Problem, Gott? Sie waren nicht nur untreu gegenüber Gott, indem sie andere Götter verehrt haben. Sie waren genauso untreu zur eigenen Frau. Und die Untreue gegenüber Gott, die zeigt sich genau darin. Das finde ich spannend. Die zeigt sich auch und gerade durch den Umgang mit der eigenen Frau oder übertragen mit dem eigenen Mann. Und wir sehen das Prinzip, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Untreue gegen Gott zeigt sich in der Beziehung zum Nächsten. Du kannst Gott nicht treu sein, wenn du gleichzeitig deinem Ehepartner untreu bist. Und am stärksten spüren deine Nächsten, Verwandten, ja, deine eigene Familie, deine Kinder spüren diese Untreue zu Gott. Du willst, dass deinen Kindern gut geht? Dann sei Gott treu. Du willst, dass deiner Beziehung gut geht? Du willst, dass deine Ehe gelingt? Dann gebe ich dir den Tipp, sei Gott treu. Folge dem, was er gesagt hat. Vertraue ihm, was er gesagt hat. Das ist das Prinzip und es gilt auch für heute noch, was Malachi bringt. An die Stelle, wo Malachi jetzt kommt, da sollte eigentlich, ja, wo die Juden treulos gehandelt haben, eine Ehe stehen, so wie Gott sich das gedacht hat. Eine Ehe, Malachi beschreibt das in Einheit, sie bilden einen Geist, ein Mann, eine Frau, das beschreibt die Bibel, ein Mann, eine Frau, für immer zusammen, eine Einheit, bis dass der Tod euch scheide. Und das, was passiert ist, war eigentlich nichts anderes als eine männliche Machtdemonstration. Ja, das, was die Juden getan haben, sie haben einfach mal ja, auf den Tisch gehauen und haben gesagt, so, wir haben die Macht, ja, wir Männer können doch mit unseren Frauen tun, was wir wollen. Und die Scheidungspraxis sah dementsprechend so aus in dieser Zeit. Das sah so aus, du findest einen Grund, warum dir deine Frau nicht mehr gefällt, ja, oder suchst was, dann ist sie dir vielleicht zu anstrengend, ja, gefällt sie dir vielleicht nicht mehr, ist sie nicht mehr jugendlich schön, sondern hat zu viele Falten, redet sie zu viel, ist kein Problem. Ja. Nimm einen Scheidebrief, nimm ein Stück Papier, unterschreib diesen und schon bist du frei. Ja. Schon kannst du deine Frau wegschicken. Und das war geschehen. Ja, das Volk hatte sich jugendliche, schöne Frauen aus den Nachbarvölkern angelacht, hatte sie geheiratet. Was ist mit den alten Frauen passiert, ja, mit den Frauen der Jugend, das beschreibt die Frauen, die sie in der Jugend geheiratet haben, die haben sie weggeschickt. Ja. Sie haben sich ihre entledigt. Sie haben sie aus der Versorgung der Familie auch weggeschickt. Was das bedeutet, können wir nur ahnen. Ja. Und das aus nichtigen Gründen. Das ist wichtig. Ja. Es geht hier nicht um diese Scheidung, die Bibel auch beschreibt, eine Scheidung aus Gründen, die wirklich schlimm sind, ja, wo Ehebruch da ist, wo Gewalt in der Ehe da sind. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um das Prinzip, ich trenne die Ehe, weil mir es zu unbequem ist. ja, weil meine Ehe anstrengend geworden ist. Ich trenne meine Ehe, ich scheide mich, weil es nicht mehr ganz rund läuft. Es ist nicht mehr so schön wie am Anfang. Ja, die Gefühle sind weg. Oder meine Frau oder mein Mann hat sich verändert. Ist nicht mehr dasselbe. Ja, würde er nur anders sein. Oder vielleicht ist auch jemand anders schon in die Ehe gekommen. Ja, du hast jemand anders angelacht und hast jemand anders in Aussicht, wo es doch viel einfacher laufen könnte. Diese Gründe meint es hier. Und deshalb, ja, lösten die Männer an dieser Stelle einfach die Ehe auf und ließen sich scheiden. Doch Gott, er duldet es nicht. Er sagt Stopp. Stopp. Und er sagt, ich selbst bin Zeuge gegen dich, ja, du Mann. Ich selbst bin Zeuge gegen dich. Du bist in den Bund mit deiner Frau eingegangen. Du bist eine Einheit mit ihr. Deine Frau hat das Recht auf Treue. Deine Frau hat das Recht auf Treue und darauf, dass du dein Versprechen, was du vor dem Ehealtar gegeben hast, auch einhältst. Sie hat ein Recht darauf. Deine Kinder haben ein Recht auf eine gesunde Familie. Ja, deine Kinder haben ein Recht darauf, Eltern zu haben, die Gottes Wahrheit kennen, die Gottes Wahrheit folgen, die sein Wesen widerspiegeln. Dass in unserer Welt das an vielen Stellen kaputt gegangen ist, das weiß ich. Dass viele Situationen nicht einfach sind, das weiß ich. Aber Gott ist knallhart. Und er sagt deshalb, hütet euch bei eurem Leben. Hütet euch bei eurem Leben. Das ist die krasseste Warnung, die ich kenne in der Bibel. Er sagt, ich hasse Scheidung. Hüte dich bei deinem Leben und handle nicht treulos. Und ich empfehle dir, diesen Vers auswendig zu können. Vielleicht kann er mal dein Leben retten. Nämlich dann, wenn du in einer schwierigen Zeit in deiner Ehe bist und denkst, es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr dran zu bleiben. Es hilft dir, dieser Vers vielleicht, den Kampf nicht vorschnell aufzugeben. Doch dieser Vers ist, glaube ich, noch viel gewichtiger, als dass wir den erst annehmen. Ja? Es dreht sich nämlich nicht nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau an dieser Stelle. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt Majachis im ganzen Buch ist dieser Vers, so nehme ich ganz stark an. Denn Gott spricht an dieser Stelle nicht nur über die Beziehung zwischen Mann und Frau, er spricht auch zur Beziehung zwischen Volk und ihm und zwischen uns und ihm. Er sagt zu uns, ich hasse Scheidung, hüte dich bei deinem Leben und handle nicht treulos. Und ich habe das vorhin schon gesagt, die Tiefe der Beziehung zu Gott hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Also an deiner Ehe oder an deiner Beziehung zeigt sich, wie deine Beziehung zu Gott ist. Das ist ein Indikator dafür, ein Anzeiger, ein Test. Ja? Und wenn Gott sagt, ich hasse Scheidung, handle nicht treulos, dann ist es auch eine direkte Warnung, handle nicht treulos an mir. Ja, Gott warnt uns, handle nicht treulos an mir, denn genauso wie du in einem Bund mit deiner Frau bist oder deinem Mann, bist du in einem Bund mit mir, ist die Gemeinde in einem Bund mit ihm. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du in so ein Bündnis eingegangen, ein unzerstörbares Bündnis. Ja? Und Gott hasst es, wenn wir ihn leichtfertig von uns wegschieben, wenn wir ihn verlassen. Er hat gesagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Ja, vielleicht denkst du an die Geschichte von Anfang zurück. Diese Eifersucht, die wir verspüren, wenn so eine Geschichte erzählt wird, die hat auch Gott. Ihm gehört unser Herz. Er hat es erkauft. Er hat sein Leben gegeben dafür. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, der keine Götzen neben sich duldet. Und was würdest du sagen? Ja, also Gott will uns nicht einen Spaß verderben dadurch. Was würdest du sagen, wenn das Argument bei der Anfangsgeschichte wäre, lass mich doch mit meiner Freundin zusammen sein. Ja, lass mich doch mit meiner Ex-Freundin schlafen. Willst du mir den Spaß verderben? Das ist absurd. Das ist absurd, Leute. Und deshalb, Gott ist eifersüchtig. Er will uns nicht den Spaß verderben, sondern er ist eifersüchtig, weil erstens, er ist unser Schöpfer und unser Halter. Er hat das ganze Universum gemacht. Er hat dich gemacht. Und deshalb hat er auch schlichtweg das Anrecht auf unser Leben. Ihm gehört unser Leben, ihm gehört unsere Ehre und unser Lob. Und zweitens, der zweite Grund, er ist eifersüchtig, weil er uns liebt. Nur wirklich Liebende können eine gesunde Eifersucht haben. Ja, weil sie wissen, dass es nirgendwo den Menschen so gut gehen wird wie bei ihnen. Und Gott weiß, dass jeder andere Lebensmittelpunkt in unserem Leben, wenn wir andere Götzen haben, andere Dinge, um die sich unser Leben drehen, werden uns am Ende zerstören. Wenn du dir einen anderen Lebensmittelpunkt suchst und dich von Gott entfernt, ist er eifersüchtig, weil er weiß, es zerstört den Bund und es zerstört am Ende dich. Und deshalb kämpft er um dich. Und deshalb sagt er dir, hüte dich bei deinem Leben und verlass mich nicht. Wir wiederholen an der Stelle nochmal und fassen zusammen. Das Volk hat ein falsches Gottesbild. Sie haben gesagt, Gott liebt uns nicht. Sie haben darauf folgend, weil sie ganz falsch von Gott gedacht haben, haben sie einen halbherzigen Gottesdienst gefeiert. Es hat sich gezeigt in ihrem Umgang mit Gott, dass sie ihn nicht richtig verstanden haben. Es hat sich gezeigt in ihrem Umgang miteinander. Das hatten wir heute. Der Umgang miteinander war gestört, weil sie Gott nicht wirklich kennengelernt haben. Und deshalb schreit das Buch Malachi eigentlich mit lauter Stimme und er sagt die Nachricht, bleibe treu, verliere nicht dein Herz an andere Götter, verliere nicht dein Herz, bleibe deinem Partner treu. Und das ist mein Abschlusstipp, ja, bleibe deinem Partner treu, lass nicht zu, dass deine Ehe zerstört wird oder deine Freundschaft zerstört wird. Und an alle Männer vielleicht, achte auf dein Einfallstor. Bei den Israeliten war es ihre Lust, ja, ihre Augen. Und bei uns ist es auch viel zu oft so, ja, unsere Augen. Und ich gebe dir den Tipp, was Hiob gesagt hat. Er hat sich selbst gesagt, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Mit meinen Augen habe ich einen Bund gemacht, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Das sagt Hiob, ja, vor vielen, vielen tausend Jahren. Heute ist dasselbe. Lass diesen Satz zu deinem Gebet werden, dass in dieser sexualisierten Gesellschaft, ja, wo man überall wirklich auf jeder Werbung, für, sei es für Baumarkt oder für Brot, ja, siehst du nackte Frauen. Sage dir, mit meinen Augen habe ich einen Bund gemacht. Ja, ich werde nicht abweichen von meinem Gott und auch nicht von meinem Partner oder meinem zukünftigen Partner. Und vielleicht an alle Frauen, achte auf dein Einfallstor. Oftmals sind das die Gedanken, ja, und die Fantasie. Achte darauf, dass du nicht in Schwärmereien verfällst. Ja, wenn es vielleicht schwer ist und man träumt von Dingen, die sein könnten, wenn. Deine Beziehung wird untergraben dadurch. Deine Beziehung, die zukünftig sein wird oder die schon ist. Kämpfe mit Leidenschaft, das ist auch die Botschaft des Malachi, kämpfe mit Leidenschaft und einer gesunden Eifersucht um Treue. Ja, zu deiner Frau, zu deinem Mann. Und zweitens, viel wichtiger finde ich die abschließende Botschaft von Malachi, bleibe deinem Gott treu. Bleibe treu bei ihm. Lass nicht zu, dass andere Götzen sich in dein Leben schleichen. Dass andere Götzen durch Halbherzigkeit oder durch Lauheit deinen Glauben einschläfern. Hüte dich bei deinem Leben und handle nicht treulos. Stattdessen würde ich dir zusprechen, suche ihn. Ja, suche ihn, suche Gott, der zu dir sagt, ich habe dich geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe alles gegeben für dich. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe meinen Sohn gegeben. Im Römerbrief lesen wir, dass er, der das seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns mit ihm nicht doch alles schenken? Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Er will uns alles schenken durch ihn. Und wir glauben, andere Götzen würden es tun. Ja. Kehr um zu mir, sagt Malachi, kehrt um zu Gott und ich kehre um zu euch. Ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, wir können nur zu dir kommen, weil du zu uns gekommen bist. Du bist zu uns, du hast dich uns zugewandt und hast uns gerettet, hast uns aus der Sklaverei, aus der Finsternis rausgerissen und ja, hast uns ein Leben geschenkt, was sich an dir ausrichten kann. Und dennoch sind wir frei, unseren eigenen Willen zu leben und uns auch wegzudrehen von dir. Und allzu leicht passiert es in unserer Gesellschaft, dass wir verbogen werden, dass wir uns abwenden von dir, anderen Dingen nachlaufen, anderen Götzen, andere Götzen in unserem Leben dulden, ja, unsere Sexualität nicht reinhalten, untreu werden unserem Ehepartner oder auch anderen Menschen gegenüber. Und ich danke dir, dass deine Arme trotzdem offen sind und dass du uns das zusprichst, dass wir uns bei unserem Leben hüten sollen und dir treu bleiben sollen und uns Menschen auch gegenseitig treu sein sollen. Und ich bitte dich um die Kraft dazu und den Entschluss, den Willen und die Handlung für alle, die zuhören und das machen wollen, dass wir dir treu bleiben und uns nicht abwenden von dir. Danke, dass du die ersten und die letzten Schritte dazu gehen wirst und dass wir mit deiner Kraft das schaffen können. Amen.